Vielen Dank, dass ihr mit uns diese Bekenntnislieder gesungen habt und unseren Blick dahin gerichtet habt, wo er hingehört. Denn da ist er immer am besten aufgehoben. Ich möchte mit euch heute mal im Alten Testament starten. Der Prophet Elisa ist einer, der nicht so bekannt ist, und trotzdem war das ein sehr besonderer Mann. Dieser Prophet war von seinem Vorgänger, von Elia, berufen worden, und er hat so eine Art Prophetenschule geleitet. Er war einer, der von Gott sichtbar gesegnet worden ist, und ihm schienen die Sachen immer zu gelingen, die er so angefangen hat. Von ihm sind relativ wenig Worte berichtet, dafür aber umso mehr Zeichen, die er getan hat. Sein Name heißt Gott ist Rettung, und man nennt ihn auch den Propheten der Wiederherstellung, weil er manches wiederhergestellt hat. Er schaffte es zum Beispiel, eine Quelle mit giftigem Wasser wieder reinzumachen. Er vermehrte das Öl einer armen Witwe, dass sie durch eine Hungersnot durchkam. Er erweckte ein totes Kind wieder zum Leben. Er machte über 100 Männer mit 20 dünnen Fladenbroten satt, und er half dem aramäischen Feldhauptmann Naeman, von seinem Aussatz gesund zu werden. Und selbst in ausweglosen Situationen hat dieser Prophet Elisa den Blick für Gottes Macht nie verloren. Und deswegen schaffte er es einmal, seinem Prophetenschüler das feurige Heer zu sehen, das um sie herum war. Und viele von diesen Taten, die Elisa getan hat, die erinnern an das, was Jesus später gemacht hat. Und sie weisen immer wieder hin auf das, was durch Jesus dann Wirklichkeit geworden ist. Aber es gibt eine Begebenheit, die ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen, seit ich mal näher drüber nachgedacht habe. Die ist so ungewöhnlich, die kann man nicht wieder vergessen, was dieser Prophet Elisa da gemacht hat. Für mich ein kleines Wunder mit Tiefgang, und das finden wir in 2. Könige 6, die Verse 1 bis 7. Dort heißt es: Eines Tages sagten die Prophetenschüler zu Elisa: Der Raum, in dem wir uns mit dir treffen, ist zu eng für uns geworden. Könnten wir nicht an den Jordan gehen, damit jeder von uns einen Balken heranschafft, aus dem wir uns einen neuen Versammlungsort bauen? Geht nur, sagte er. Tu uns doch den Gefallen und komm mit, bat einer. Gut, ich komme mit, sagte Elisa, und er ging mit ihnen. Am Jordan angekommen, begannen sie, Bäume zu fällen. Bei der Arbeit rutschte einem das Eisen vom Stiel und fiel ins Wasser. »O weh, mein Herr«, rief er erschrocken, »die Axt war nur geliehen.« »Wo ist sie hineingefallen?«, fragte Elisa. Als der Mann ihm die Stelle zeigte, schnitt er ein Stück Holz ab, warf es dort ins Wasser und brachte das Eisen zum Schwimmen. »Hol es dir heraus«, sagte Elisa, und er streckte die Hand aus und nahm es. Hier geschieht ein Wunder mitten im Alltag. Dieser Prophet Elisa bringt Eisen zum Schwimmen. Ist zunächst mal physikalisch interessant. Wie hat er das gemacht? Hat er das Eisen verändert, das auf einmal Luft im Material gewesen ist? Oder hat er die Umgebung verändert, dass sich auf einmal eine Luftblase um dieses Eisen herum gebildet hatte, oder die Fische sich zusammengeschlossen haben, um unter das Eisen zu schwimmen und es dann an die Oberfläche zu bringen? Oder hat es nur so ausgesehen, als ob das Eisen schwimmt, weil er mit dem Holz ein Hilfsmittel hatte, dass er das so wie ein Kescher nach oben bringen konnte? Schade, wird nicht erklärt. Deswegen ist es wohl ein Wunder. Aber Elisa hilft einem Menschen aus einer Notlage, die jedem passieren könnte. Ich weiß nicht, wer von euch schon mit so einem richtig großen Hammer gearbeitet hat und ob am Ende dann der Kopf noch auf dem Stiel war. Sich das mal vorzustellen: Dieser Prophetenschüler hatte sich eine Axt geliehen, der Eisenkopf rutschte bei der Arbeit vom Stiel, der fiel ins Wasser. War er nur ungeschickt, hat er nicht aufgepasst? Aber überleg mal, was hätte passieren können. Und das Wunder wäre gewesen, wenn jetzt dieser Axtkopf im Kopf eines anderen gesteckt hätte. Und dann zu sagen, wie schafft Elisa das wieder in Ordnung zu bringen? Aber hier wird alles nur auf ein ganz kleines Wunder im Alltag reduziert. Elisa half diesem jungen Mann, dass er nachher weiter arbeiten konnte und dass er das geliehene Werkzeug komplett wieder zurückbringen konnte. Er wurde davor bewahrt, einem anderen Menschen etwas schuldig zu bleiben. Dies Wunder war nicht nötig. Es hat die Welt nicht verändert. Aber ich glaube, dieser Mann wird es nicht wieder vergessen haben. Denn da blieb ja was hängen. Dass er wusste, dieser Mann Gottes, der hat sich um mein Problem gekümmert. Das war ihm nicht zu klein, nicht zu unwichtig. Und daraus kann ich dann lernen, Gott kümmert sich auch um die kleinen Dinge. Der nimmt sie ernst. Und ein wenig erinnert mich das an die Hochzeit in Kana, wo Jesus Wasser zu Wein gemacht hat, wo er einem Brautpaar geholfen hat, von einer peinlichen Situation bewahrt zu bleiben. Das wäre nicht nötig gewesen. Aber für die beiden Menschen war es unvergesslich. Für die war es wichtig. Und Jesus kümmert sich auch um diese Dinge. Ich glaube, jeder von uns kann von solchen praktischen Hilfen im Alltag erzählen, von so einem kleinen Wunder, das für ihn selber aber ein großes Wunder gewesen ist. Ich denke immer daran, vor 35 Jahren habe ich mal einen Autoschlüssel am Strand von Norderney verloren. So einen riesigen Strand, so 100 Meter lang, lauf voller Algen. Und du denkst, den findest du nie wieder. Und ich habe ihn wieder gefunden. Und dann merkst du, wie gut, dass Jesus sich auch um solche Dinge kümmert. Und es ist gut, dass solche Berichte auch in der Bibel stehen. Und trotzdem fällt mir auf, dass die Vorgeschichte viel ausführlicher erzählt wird als das eigentliche Wunder. Das ist ja nur so ein kurzer Moment, so Eisen ins Wasser, Eisen kommt wieder hoch. Aber die Geschichte, die dahinter steht, ist eigentlich wie eine Lektion für die Gemeinde. Elisa leitete die Prophetenschule. Da waren manchmal bis zu 50 junge Männer zusammen, teilweise auch mit ihren Familien. Sie hatten sich Gott zur Verfügung gestellt, sie wollten lernen, die Stimme Gottes zu hören, sie weiterzugeben und sie wollten Gott dienen. Gott hat sie berufen und die Gruppe wuchs. Und deswegen kamen die Räumlichkeiten an ihre Grenzen. Es ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn etwas wächst, wenn Gott eine Arbeit segnet. Aber jedes Wachstum sorgt immer auch für Veränderung. Und darum kam von den Schülern der Vorschlag, einen größeren Versammlungsraum zu bauen. Die jungen Männer, die sehen den Mangel, sie entwickeln die Idee, sie ergreifen die Initiative, sie sind bereit, sich dafür einzusetzen und das auf eine sehr realistische Weise. Jeder nur einen Stamm holen. Wir helfen mit nach unseren Möglichkeiten. Jeder trägt einen Teil dazu bei. Dann schafft man es auch, so ein Projekt zu machen. Es sind ja oft die Menschen, die neu in eine Gemeinde hineinkommen, denen so ein Mangel und so eine Besonderheit auffällt. Die Dinge hinterfragen, an die wir uns längst gewöhnt haben. Kann man das nicht mal ändern? Warum trefft ihr euch immer um diese Zeit zum Gottesdienst? Warum habt ihr immer diesen Ablauf? Warum habt ihr diese Einrichtung in diesem Raum? Warum immer diese Sitzordnung? Wir wären auch bereit, mitzuhelfen, hier etwas zu verändern. Und wir setzen uns dann auch mit ein. Und ich denke daran, vor 30 Jahren war dieser Raum anders. Da habe ich noch da gestanden und gepredigt und musste immer in die Breite predigen. Wer hat bloß diese Idee gehabt, dass man einen Raum anders gestalten könnte? Es ist manchmal so gut, dass Menschen da sind und sagen, warum macht ihr das eigentlich so und kann man das nicht auch ganz anders machen? Die jungen Menschen wollen was verändern, aber sie fragen vorher Elisa. Ihm schien das noch gar nicht aufgefallen zu sein, wie es ist zu eng geworden. Passt doch noch alles, wir können uns doch hier alle treffen. Und trotzdem kritisiert er sie nicht. Und er sagt nicht, wie ist euch das nicht gut genug, was wir hier haben? Ihr solltet mehr Zeit mit den Schriften verbringen, mehr Zeit für die Stille und nicht mit Bauplänen irgendwie versuchen, eure Zeit hier rumzubringen. Und die äußerlichen Dinge sind doch gar nicht wichtig, auf das Innere kommt es an. Nein, Elisa bremst diese jungen Männer nicht aus. Er ermutigt sie und sagt, geht, macht das. Er stellt sich nicht gegen diese Veränderung, die vorgeschlagen wird. In einem Artikel stand der Satz, Ältere Menschen neigen eher dazu, eine Wand zu bemalen, statt sie niederzureißen. Und jetzt überlegt mal, ob ihr zu den älteren Menschen gehört oder ob ihr doch lieber einreißt. Und ich merke, es verändert sich manches im Lauf der Jahre. Oh, Farbe ist auch ganz schön, sieht auch wieder besser aus dann. Elisa respektiert den Einsatz der Jüngeren. Er freut sich über ihren Eifer, er macht ihnen Mut. Das ist seine Weisheit, die Weisheit eines älteren, eines reiferen Menschen. Das ist die Weisheit einer guten Leitung, die einfach mal sagt, macht das, startet das Projekt, setzt eure Ideen um, verändert diese Dinge. Und ich mache euch Mut dazu. Und es gibt ja immer Menschen, die sind so aktiv, die sind initiativ, die haben immer neue Ideen, sehen immer, was verändert werden könnte. Und dann gibt es eben die anderen, die sind mehr so die Stetigen. Die Dinge lieber so haben möchten, wie sie waren, weil hat doch auch immer funktioniert. Und manchmal prallen da so unterschiedliche Meinungen aufeinander. Aber ich finde es so interessant, diese Prophetenschüler, die wollen nicht nur, dass Elisa sein Okay gibt, die wollen ihn dabei haben. Elisa wird ja nun nicht mehr die großen Bäume gefällt haben. Der wird langsamer gewesen sein als sie. Also wenn sie ihn mitnehmen, ist das immer auch so ein bisschen ein Nachteil für sie. Aber sie wollten ihn dabei haben. Und es ist klug, wenn die jüngeren Menschen versuchen, die Älteren an ihren Ideen und Plänen mitzubeteiligen. Das ist die Weisheit von jüngeren Menschen. Das ist die Weisheit von initiativen Menschen. Dass sie sagen, wir wollen dich mit dabei haben. Und mich hat das beeindruckt, als vor einigen Jahren der Jugendkreis in Steinhagen sich immer wieder mal ältere Menschen eingeladen hat und gesagt hat, erzählt uns mal aus eurem Leben. Erzählt mal, wie ihr eure Geschichte mit Gott erlebt habt, was sich bei euch verändert hat. Erzählt mal was von dem, was ihr an Geschichte mitgebracht habt. Wir wollen von euch lernen. Wir wollen euch dabei haben. Und nicht nur segnet mal alles ab, was wir tun. Und es ist ein Zeichen von Wertschätzung, wenn wir Älteren, da zähle ich mich jetzt auch immer schon zu, wenn wir Älteren die jungen Menschen nicht nur ihr Ding machen lassen, nicht nur sagen, ja, wir beten für euch, wir unterstützen das finanziell, sondern wenn du auch hingehst und es anschaust. Und wenn da ein Jugendprojekt ist, ein Gottesdienst, ein Lobpreisabend, ein Renovierungsprojekt, dass du nicht nur sagst, ja, finde ich ja schön, sondern ich gucke es mir an, ich schätze das wert, was ihr macht und wie ihr das macht. Ich komme mit. Nicht um zu überwachen, nicht um zu kontrollieren, sondern um die zu ermutigen, die mehr Ideen haben als ich. Um denen neue Kraft zu geben, die mehr Energie haben, als ich sie im Moment habe. Um den Menschen Mut zu machen, die jetzt bereit sind, andere Schritte zu gehen, als ich sie vielleicht gegangen wäre. Ich komme mit, ich bin dabei. Und davon lebt jede Gemeinschaft, davon lebt jede Gemeinde, jede Familie, jede Musikgruppe, jedes Arbeitsteam. Es ist gut, wenn man das gemeinsam machen kann. Denn gerade in Krisenzeiten braucht man einander. Wenn die Pläne zu groß sind, wenn irgendwas im Übereifer übersehen wird, wenn was verloren geht, wenn man keine Rücksicht mehr nimmt auf das, was andere eigentlich gedacht haben. Und es kommt immer wieder vor, dass manchmal Menschen übersehen werden, dass Termine vergessen werden. Und wie gut ist es, wenn jemand da ist, der nicht einfach nur Vorwürfe macht, sondern der zuhört und mir hilft, eine Lösung zu finden mit seiner Erfahrung, mit seinem Glauben, mit seiner Beziehung zu Jesus. Und es gibt so einiges, was in den Fluten versinken kann. Da verschwindet auf einmal die Liebe, weil ich nur noch mein Projekt sehe, nur noch das, was ich machen möchte, was ich verändern möchte und mehr bleibt gerade nicht. Da geht der Respekt vor anderen Menschen verloren, weil die meinen Plänen im Wege stehen und das nicht gut finden, wie ich es mir ausgedacht habe. Und dann mache ich die fertig in meinen Gedanken mit meinen Worten. Da dreht es sich nur noch um Zahlen. Hauptsache die Rechnung stimmt nachher. Wie viele kommen überhaupt? Hat sich das jetzt zahlenmäßig für uns gelohnt? Und es geht gar nicht mehr um das gemeinsame Ziel. Es geht nur noch um das Konzept. Die anderen haben es auch so gemacht. Wir müssen das genauso umsetzen. Und wenn wir das nicht tun, fehlt uns was Entscheidendes. Es geht manches verloren, wenn du erstmal anfängst zu arbeiten. Und dann rutschst du in so eine Krise hinein. Und ich bin dankbar, dass es in meinem Leben Menschen gegeben hat, die das Eisen wieder zum Schwimmen gebracht haben. Das, was bei mir verloren gegangen ist. Die mir geholfen haben, den Wert von anderen Menschen wieder neu zu entdecken. Die mir deutlich gemacht haben, Olaf, das kannst du nicht alleine. Und es geht nicht nur auf die Art, die dir gefällt und die du für richtig hältst. Was ist dir in deinem Alltag schon verloren gegangen? Vielleicht die Gelassenheit, der Weitblick, wo führt das Ganze eigentlich hin? Die Gemeinschaft mit anderen Menschen, dass du merkst, ich habe meine Freundschaft, meine Ehe, meine Beziehungen aufs Spiel gesetzt, weil ich einfach immer nur meine Ziele verfolgt habe. Was ist dir im Eifer des Gefechts verloren gegangen? Und manchmal hilft es, einfach zu dem Punkt zurückzukehren, wo es passiert ist. Wo ist sie hineingefallen? Einer fragt, wo war dieser Wendepunkt? Wo ist da etwas Entscheidendes passiert, was die Sache so verändert hat? Wo hast du deine Liebe verloren? Was war der Auslöser dafür? Krisenzeiten bringen uns entweder auseinander oder sie verbinden uns stärker miteinander. Und gerade dieser Gedanke, der hat mich beschäftigt. Bei einer Axt ist dieses Blatt obendran das Entscheidende. Dieses Eisen macht das Werkzeug aus. Wenn dieser Kopf fehlt, dann kannst du mit dem Stiel zwar noch arbeiten, aber nur noch Geräusche machen. Es passiert nichts mehr. Und ein alter Ausleger, der hat mal geschrieben, wie oft war es in der Geschichte des geistlichen Lebens der Fall, dass man von der Ferne aus den Eindruck gewann, als ob nach wie vor erfolgreiche Reichsgottesarbeit getan würde. Denn man betete noch wie früher. Man teilte noch Traktate aus. Man war noch Mitglied der christlichen Vereinigungen. Man sprach noch die heilige Sprache der Vergangenheit, die einst so stark die Herzen packte. Und doch fielen keine Bäume mehr. Wo ist mir das Entscheidende verloren gegangen? Weil ich zu viel wollte, weil ich nicht aufgepasst habe. Wenn das Scharfe, das Herzstück, wenn das Entscheidende fehlt, dann läuft die Arbeit ins Leere. Und manchmal neige ich so zu tun, als ob alles in Ordnung wäre. Ja, ich halte ja noch immer meine Bibelstunden. Ich erfülle doch meine Pflicht. Ich mache doch die Besuche. Ich mache doch all das, was dran ist. Aber mir fehlt das Vertrauen, dass Jesus wirklich was verändern kann. Mir fehlt manchmal die Freude an dem, was ich tue, weil ich es ja immer wieder mache. Manchmal geht mir das echte Interesse an den Menschen verloren. Ich höre zwar zu, aber mein Kopf, mein Herz ist ganz woanders. Und dann wundere ich mich, dass nichts passiert. Entweder denke ich dann, du musst mehr tun, oder ich gebe irgendwo mal zu, dass mir was verloren gegangen ist. Mir hat es immer wieder geholfen, dass ich zu einem Menschen gehen kann, dem ich vertraue und ihm sage, was bei mir versunken ist. Dass mein geistliches Leben gerade so kraftlos, so müde geworden ist. Dass es mir schwerfällt, von Herzen konzentriert zu beten. Dass die Worte der Bibel mir gerade so wenig zu sagen haben und irgendwie nur im Kopf ankommen, aber nicht mehr im Herzen. Dass mir meine innerliche Reinheit verloren gegangen ist, weil ich keine Kraft und keine Lust mehr habe, gegen Anfechtungen zu kämpfen. Dass dieser Friede weg ist, weil der Alltag mich einfach überfordert. Was ist bei dir? Ist da die Geduld vielleicht weg? Die Freundlichkeit, die du mal hattest, anderen Menschen gegenüber? Die Liebe zur Familie? Die Liebe zu Gott? Die Erfüllung bei deiner Arbeit? Je mehr ich versuche, mir so etwas wieder zu erarbeiten, desto mehr stelle ich fest, das ist ja nicht mein Eigentum. Das ist doch alles nur geliehen. Versuch mal, dich wieder zum Frieden hinzuarbeiten. Versuch mal, dir wieder neue Freude zu erarbeiten und dich durchzukämpfen zu neuer Liebe. Und du merkst, das ist nichts, was du hast. Das ist nichts, was du leisten kannst. Das ist mir anvertraut gewesen. Es ist mir geschenkt gewesen. Das ist für mich eine Erkenntnis aus diesem besonderen Bericht. Es sind so viele Dinge da, die mir verloren gegangen sind, die mir aber nur anvertraut waren, die ich eben nicht als meinen Besitz habe, die ich mir nicht erarbeitet und geleistet habe. Und dann tut mir manchmal jemand gut, der einfach fragt, du Olaf, seit wann ist das so? Wo hast du das verloren? Wo war dieser Wendepunkt, wo du wirklich etwas Entscheidendes nicht mehr hattest? Wo ist es ins Wasser gefallen? Und er dann mit mir dorthin zurückgeht und etwas tut, was die Situation verändert. Pastor Wilhelm Busch, der im letzten Jahrhundert ja sehr viel gepredigt, gelehrt und auch verändert hat, der hat ein Buch geschrieben, in dem auch dieses Wunder mal so ausgelegt wird. Dieses Buch heißt Spuren zum Kreuz. Und dort sagt er zwei Sätze, die ich so interessant finde. Pastor Wilhelm Busch schreibt da: Seht ihr nicht, wie uns das Alte Testament verschlossen ist? Ich bin überzeugt, dass es dem Heiligen Geist gefallen hat, überall im Alten Testament verborgen das Kreuz Christi zu bezeugen. Überall im Alten Testament verborgen das Kreuz Christi zu bezeugen. Und dieses Holz, das Isa ins Wasser wirft, ist für mich ein Symbol, in dem ich Jesus und in dem ich sein Kreuz wiederentdecke. Ich muss das Holz mit meiner Not in Verbindung bringen. Das Kreuz, an dem Christus für meine Sünde sein Leben gegeben hat, verändert die Situation. Seine Gnade sorgt dafür, dass mein Eisen wieder schwimmen kann. Das, was mir verloren gegangen ist, taucht hier wieder auf. Und ich lerne immer mehr, der Weg zu neuer Freude, der Weg zu neuer geistlichen Kraft, der Weg zu neuer Liebe ist oft zuerst ein Weg zurück zu Jesus. Dass ich das begreife, wer Jesus ist und was er für mich getan hat. Dass ich mich wieder auf das Zentrum konzentriere. Und ich habe einige Male erlebt, wie Menschen mir zwar zugehört haben und mein Problem angehört haben, aber dann meinen Blick auf Jesus richtet haben. Weg vom Problem, hin zu Jesus, damit ich meine Berufung wieder erkenne, meine Arbeit wieder mit Freude tun kann. Sie zeigten mir die Liebe, die Jesus für mich hat. Sie zeigten mir die Menschen, die er an meine Seite gestellt hat, die für mich da sind und mich begleiten. Dann konnte nach und nach wieder neue Freude, neue Liebe, neue Kraft auftauchen. Manchmal ging das wirklich schnell, war so ein Moment, in dem das passierte, aber viel öfter war es ein Prozess, in dem ich erst mal lernen musste, meinen Stolz zu überwinden, anderen Menschen zu vergeben, Dinge zu klären, die ich in meinem Leben kaputt gemacht habe. Wenn man sagt, schau auf Jesus, dann wird alles gut. Das ist häufig zu einfach. Aber es ist der erste Schritt. Deswegen bin ich dankbar für die Menschen, die mitgegangen sind, die ich in meiner Not ansprechen konnte. Manches musste aufgearbeitet werden, manches musste heilen. Darum heißt für mich so eine zweite Erkenntnis, es gibt oft keine schnelle Lösung. Aber es ist dieser Blick auf Jesus, der grundlegend etwas verändert und mir hilft, mich wieder auf das zu besinnen, was wirklich zählt. Und daran hängt meine dritte Erkenntnis. Als Elisa das Holz ins Wasser warf, da hätte ich eigentlich erwartet, dass das Wunder so weitergeht, dass das Eisen aus dem Wasser auftaucht und dann schwebt auf den Stiel und dann die Axt wieder komplett ist. Das hätte ich mal gut gefunden. Aber nix. Das Eisen schwamm nur auf dem Wasser. Aber es war für diesen Prophetenschüler erreichbar. Er konnte es herausholen, er konnte es weiter nutzen. Andere Menschen können mir oft zeigen, was Jesus für mich getan hat. Sie können mir die Augen öffnen für das, was sich im Leben lohnt. Aber ich bin verantwortlich dafür, es anzunehmen. Ich bin verantwortlich dafür, es an mich heranzulassen. Mir fliegt die neue Kraft nicht einfach zu. Mir fliegt der Friede nicht einfach ins Herz. Oft muss ich dafür erstmal auf die Knie. mich vor Jesus beugen, eingestehen, wo bei mir was nicht in Ordnung ist, und dann ausstrecken und nehmen, was Jesus mir anbietet. Es ist sein Geschenk, aber ich darf es nehmen. Und wen Jesus einmal aus so einer geistlichen Not herausgeholt hat, der geht anders um mit diesem Geschenk von Freude, mit diesem Geschenk von Liebe, mit diesem Geschenk des Friedens, mit diesem Geschenk der Reinheit, mit dem, was mir anvertraut ist. Wer das mal erfahren hat, der merkt, es ist ein Geschenk, Gemeinschaft zu haben, miteinander unterwegs zu sein. Und das will ich aus diesem Wunder mit Tiefgang lernen, damit wir gemeinsam für Jesus arbeiten können. Ich möchte wieder darauf achten, was ich verloren habe. Ich möchte meinen Blick auf Jesus richten lassen. Und ich möchte dann das nehmen, was er mir wieder schenkt, was er mir anbietet. Und ich möchte immer mehr auch ein Elisa sein, der mitgeht, auch wenn es nicht meine Idee war, der Mut macht und anderen Menschen hilft, ihre Gabe, ihre Berufung wieder zu finden, indem ich ihnen Jesus zeige. Und ich wünsche euch, dass ihr als Gemeinde das immer wieder neu erlebt, wie ihr euch gegenseitig zum Segen werdet, bei den Projekten, die ihr startet und bei allem, was ihr tut. Schaut auf Jesus. Das ändert die Lage. Amen. Und gemeinsam wollen wir singen einige Strophen aus dem Lied Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruhe.